Im Jahr 1774 beispielsweise verkündete ein Politiker namens John Adams mutig seine Vision von einer neuen Nation, einer Vereinigung von 13 Staaten, die unabhängig vom Parlament und dem König von England sein sollten. Entgegen aller Erwartungen wurden seine Worte Realität. Innerhalb von 2 Jahren nach seiner prophetischen Erklärung wurden die Vereinigten Staaten von Amerika aus der Taufe gehoben. Im Jahr 1789 stand William Wilberforce vor dem britischen Parlament und gab sehr eloquent seiner Hoffnung Ausdruck, dass eines Tages Männer, Frauen und Kinder nicht mehr wie Tiere verkauft und weiterverkauft werden könnten. In den nächsten 18 Jahren wurde sein Antrag jedes Jahr aufs Neue abgelehnt. Aber er setzte seine unermüdliche Kampagne gegen die Sklaverei fort. 1833 schließlich verabschiedete das Parlament 4 Tage vor seinem Tod ein Gesetz, das die Sklaverei völlig aufhob. Ende des 19. Jahrhunderts verkündeten 2 Brüder, Wilbur und Orwell Wright, dass das Zeitalter der Flugmaschinen angebrochen sei. Es folgten 10 Jahre voller enttäuschender Experimente. Aber am 17. Dezember 1903 schrieben die Wright-Brüder Geschichte, als ihr kleines Doppeldeckerflugzeug an einem Strand in Kitty Hawk, North Carolina, abhob und flog. Das Zeitalter der Luftfahrt war geboren. Anfang des 20. Jahrhunderts stand ein dynamischer Industrieller namens Henry Ford vor seinem zusammengewürfelten Haufen von Beschäftigten und versprach, den Besitz eines Automobils für die durchschnittliche Familie erschwinglich zu machen. Die Nation lachte laut, aber nicht einmal 15 Jahre später waren Millionen von Ford T-Automobilen zu einem Preis von $290 verkauft worden. In den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts hatte ein junger Evangelist namens Billy Graham einen radikalen Traum. Er und ein paar Freunde vom College füllten vor ihrem inneren Auge ganze Stadien mit Menschen, die von Gott fern waren, dort das Evangelium hören konnten. Bis zu diesem Jahr haben 210 Millionen Menschen Billy Graham persönlich predigen hören. Und über eine weitere Milliarde Menschen haben ihn das Evangelium im Radio oder im Fernsehen verkündigt hören. Und wer kann das Jahr 1963 vergessen? Dr. Martin Luther King stand auf den Stufen der Lincoln-Gedächtnisstätte in Washington, D.C. und malte das Bild einer Welt ohne Vorurteile, Hass oder Rassismus. Ich habe einen Traum, dass meine 4 Kinder eines Tages in einer Nation leben, in der sie nicht aufgrund ihrer Hautfarbe, sondern aufgrund ihres Charakters beurteilt werden. Obwohl Dr. King brutal ermordet wurde, lebte sein Traum weiter. Noch 40 Jahre später ist seine Leidenschaft für unsere Nation richtungsweisend, wenn Barrieren zwischen den Rassen fallen, wenn auch nicht so schnell, wie die meisten es von uns gerne hätten. Ja, wenn man eine Liste wie diese gedanklich nochmal durchgeht, was wir gerade gehört haben, müssen ja Selbstskeptiker ja zugeben, dass Leiter wie diese Menschen voller Inspiration ihre Welt tatsächlich verändern können. Und einige Menschen gehen nach solchen ja, realen Geschichten, also Geschichten, die wahr sind, oftmals so in Gedanken und gehen das einfach, diese Geschichten nochmal durch den Kopf und sagen sich vielleicht, Mensch, krass, die haben das einfach getan, die sind einfach dran geblieben oder die waren echt mutig gewesen oder manchmal muss man Dinge einfach nur umsetzen. Oder vielleicht auch, wie kann ich vielleicht die Welt verändern und. Doch wenn man so diese ganzen krassen Stories in dem Sinne hört, hatten muss man sich die Frage stellen, was hatten diese Persönlichkeiten letztendlich gemeinsam? Und die Antwort ist, alle diese Menschen hatten eine mitreißende Vision gemeinsam. Und genau um dieses Thema soll es heute gehen. Ich möchte noch mal beten. Ja, Gott Vater, ich danke dir für diesen heutigen Tag. Ich danke dir, dass du auch heute noch wirklich Visionen hast, wie du auch den Menschen gegeben hast, die wir aus der Bibel kennen, Vater, zu denen du gesprochen hast, denen du Dinge aufgezeigt hast, Vater. Und das ist heute genauso möglich, Vater. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt durch das Wort führst und dass du uns Dinge aufschließt, Vater, dass du tief in unser Herz hineinsprichst, dass du alles wegnimmst, beiseite schiebst jetzt, was nicht hierher gehört, Vater, dass wir uns auf dein Wort ausrichten und schauen, was du und hören, was du zu sagen hast, in Jesu Namen. Amen. Ja, ein Psychoanalytiker sagte einmal im 20. Jahrhundert, wenn das Leben keine Vision hat, nach der man strebt, nach der man sich sehnt, die man verwirklichen möchte, dann gibt es kein Motiv, sich anzustrengen. Und in der Bibel lesen wir in den Sprüchen 29,18, ohne prophetische Offenbarung verwildert das Volk. Klingt erstmal ein bisschen komisch und vielleicht kommt auch die ein oder andere Frage hoch, vielleicht auch die, warum brauchen wir denn überhaupt eine Vision? Können wir nicht einfach so durch das Leben gehen, vielleicht auch hier einfach eine Gemeinde führen? In einer älteren Übersetzung heißt es, ohne prophetische Offenbarung geht ein Volk zugrunde. Mit anderen Worten, wo es keine Vision gibt, gibt es auch keine Leitung, keine Führung und letztendlich auch keinen Fokus. Denn wenn wir in unserem Leben einfach nicht wissen, wohin es geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir niemals irgendwo ankommen werden und geschweige denn überhaupt ankommen können. Im Gegensatz dazu haben die Menschen Leitung, Führung, Fokus und ein Ziel vor Augen, wenn sie einfach eine Vision haben, wenn sie eine Vision an die Hand bekommen. Genau, und sie wissen, wohin sie gehen und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie dort dann auch ankommen werden. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder eine Vision oder Ziele für sein persönliches Leben, aber auch für die Gemeinde erkennt und ihr nachgeht. Doch erst einmal, was ist überhaupt Vision? Man hört das ganz, ganz oft, was ist denn das? Und ich gehe einmal in einen kleinen Theorieteil hinein. Als Vision vom Lateinischen ist es das Visio und das heißt unter anderem Erscheinung oder auch Anblick. Unter Vision wird ein innerliches, bildhaftes Erleben von etwas sinnlich, nicht Wahrnehmbaren bezeichnet, das aber dem Erlebenden, also dem Visionär, als real erscheint und im religiösen Sinne von ihm auf die Einwirkung Gottes zurückgeführt wird. Und ich habe so ein dickes Bibellexikon, im Brockhaus Lexikon zur Bibel, wird das Wort Vision auch mit dem Wort Gesicht oder je nach Übersetzung auch als Offenbarung bezeichnet. Und ich finde hier den Begriff Vision, das ist mit dem Wort Gesicht und mit dem Wort Offenbarung sehr gut erklärt wird. Und dort heißt es unter anderem, dass Gott sich nicht nur Gottesmännern und Propheten offenbart, sondern auch anderen Menschen. Menschen wie du, wie ich. Und das finden wir zum Beispiel auch in der Bibel bei Daniel oder auch bei Joel. Und solche Visionen sind zwar im Allgemeinen von Träumen, Erscheinungen, von Verklärungen und Verzückungen zu unterscheiden. Das sind alles Worte, die wir auch so in der Bibel finden. Die einzelnen Formen der Vision gehen aber auch ineinander über. Und das lesen wir zum Beispiel Apostelgeschichte 10 oder auch Apostelgeschichte 22. Wenn ich euch so fragt, Mensch, Vision, wie hört sich das für euch an? Für die einen ist das vielleicht so ein bisschen mystisch oder übernatürlich, Vision. Was heißt Vision? Es ist etwas Sinnliches, etwas vielleicht auch Übersinnliches, nicht Wahrnehmbares und so weiter. Etwas, was man letztendlich auch nicht, ja, fassen kann. Und damit haben auch je nach Typ die einen mehr, die anderen mal weniger Probleme, was auch erstmal, ich sag mal, völlig okay ist. Doch uns muss auch immer wieder bewusst werden, dass Gott ein Gott auch der Wunder ist und dem nichts unmöglich ist. Und das kann schon mal ganz schön, ich sag mal, ja, übernatürlich sein. Denn habt ihr vielleicht mal einen Esel reden gehört oder habt ihr schon mal jemanden kennengelernt, der nach 3 Tagen, nachdem er tot war, also dieser Mensch war 3 Tage lang tot, dass er wieder auferstanden ist? Also auch als Mediziner unter uns sehr, sehr unmöglich. Aber bei Gott ist nichts unmöglich. Und das ist auch nicht zu erklären und man kann es auch nicht wirklich, ich sag mal, fassen. Und wenn wir vielleicht auch für uns persönlich nicht erkennbar Visionen haben und diese uns vielleicht auch nicht im ersten Moment ein, ja, vielleicht auch eher erschrecken oder wir sie einfach nicht fassen können, wäre es fatal, wenn wir diese nicht anhand der Bibel ja auch prüfen würden. Denn Gott redet damals wie auch heute, redet er zu uns, kann er zu uns reden. Und denn Gott wird uns auch nie, ich sag mal, etwas offenbaren, was wir letztendlich auch nicht tragen können und anhand der Bibel nicht prüfen können. Ja, wie wir in der Bibel lesen können, sprach Gott mehrmals durch Visionen zu Menschen. Beispiele sind dafür Josef, der Sohn von Jakob, oder auch Josef, der Sohn von Maria, die Jesus ja letztendlich geboren hatte. Und Salomon, Jesaja, Hesekiel, Daniel, Petrus und auch Paulus. Und der Prophet Joel sagte zum Beispiel eine Ausströmung von Visionen, die sagte er vorher, was vom Apostel Petrus in Apostelgeschichte 2 dann auch wiederum bestätigt wurde. Und da ist es aber wichtig zu beachten, dass der Unterschied zwischen, ich sag mal, Vision und Traum darin besteht, dass eine Vision einer Person gegeben wird, wenn sie wach ist und im Traum halt im Schlaf. Und das kann bei jedem unterschiedlich sein. Ich habe das auch schon ab und an erlebt, wo ich denn Bilder wirklich gesehen habe oder auch einfach Gedankengänge, manchmal auch Gottes Stimme wirklich gehört, als wenn jemand neben mir stand. Und ich habe gemerkt, es ist nicht meine Stimme oder meine Gedankensprache. Und ich habe wirklich gemerkt, Mensch, da redet Gott oder da zeigt Gott einfach Dinge, die denn nachher auch eingetroffen sind. Klassische Beispiel, was ich immer wieder gerne sage, damals in der Jugend, Anfang der 2000er, ich gehe aus meiner Haustür raus und eine Stimme sagt plötzlich, hey, nimm deine Bibel mit. Nicht, oh, jetzt wieder reingehen, nee, lass mal, nimm deine Bibel mit. Habe ich nicht gemacht, bin dann los zur Jugendstunde und dann hieß es, ja, habt ihr alle eure Bibeln mit, hat der Jugendleiter gefragt. Und ich, nee, so ist das manchmal. Ja, ich könnte da noch viel, viel tiefer hineingehen, aber ich möchte es einmal bündeln, dieses Wort Visionen, die Bedeutung davon. Und letztendlich ist eine Vision ein Bild von der Zukunft, das Begeisterung auslöst. Vision ist ein Bild von der Zukunft, das Begeisterung auslöst. Und heute möchte ich aber nicht noch mehr auf das Wort Vision eingehen, sondern eher auf das, warum eine Vision überhaupt wichtig ist in deinem Leben, aber auch wichtig für eine Ortsgemeinde ist. Und da lasst uns einmal zurück zum Anfang gehen. Da hatten wir gelesen, gehört, ohne prophetische Offenbarung verwildert das Volk. Mit anderen Worten, wo es keine Vision gibt, gibt es auch keine Leitung, keine Führung und kein Fokus. Und wir hörten ja ganz am Anfang einige Geschichten von berühmten Menschen. Und auch diese Menschen hatten letztendlich eine Vision, also Bilder von der Zukunft. Und ich möchte euch die einmal aufzeigen. Für Henry Ford war es das Bild einer Zukunft, in der ein Auto in der Auffahrt jedes Metzgers, jedes Bäckers oder damals gab es noch vermehrt Kerzenmacher, dass auf jeder Auffahrt so ein Auto stand. Für Martin Luther King war es das Bild einer Zukunft, in der sich zwei Kinder, das eine schwarz, das eine mit weißer Hautfarbe, wie sie sich auf einer Wippe gegenüber saßen, ohne dabei die Hautfarbe des anderen, ja, ohne sie bewusst wahrzunehmen oder zu bewerten. Billy Graham sah Tausende von Menschen vor sich, die Gott fern waren und nun nach vorne kamen, um ihr Leben Jesus Christus anzuvertrauen. Und bei jedem dieser Menschen ließ ihr Bild von der Zukunft, nenne ich es jetzt mal, also die Vision, ihr Herz schneller schlagen. Sie gab ihnen letztendlich Motivation, weiterzumachen in guten, aber auch in schlechten Zeiten. Und deshalb ist eine Vision auch so, so wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr mal, wenn ich jetzt mal Billy Graham nehme, ob ihr da mal diese Evangelisationsveranstaltung gesehen habt. Das waren Tausende von Menschen und das musste ja auch irgendwie organisiert werden. Und das lief nicht immer leicht. Da gab es Gegenwehr. Der Feind schlief natürlich auch nicht. Aber trotzdem hatte Billy Graham immer daran festgehalten, weil das war seine Vision gewesen, das Evangelium zu verkünden und dass Menschen sich bekehrten. Und auch Jesus war ein sehr gutes Beispiel dafür. Im Laufe seines Dienstes hat Jesus immer wieder eine anregende Vision vom kommenden Reich Gottes geschaffen. Und er beschrieb wiederholt den Charakter und das Verhalten des Bürgers dieses Königsreich, was die praktisch ausmachen würden. Und die Vision des Herrn war letztendlich so überzeugend, dass 12 Jünger alles verließen, um seine Führung zu folgen. Und tausend andere taten es auch und hatten sich nach ihnen orientiert. Und immer wenn ich Petrus auch lese oder überhaupt die Geschichten von den Jüngern, die meisten waren Fischer gewesen, da denke ich so auch manchmal, Mensch, der eine hat noch die Netze eingeholt, das Boot klar gemacht und dann kam Jesus vorbei mit dem Bruder von dem einen. Und dann hat er ein bisschen, hier Mensch, das ist der und so, von dem ich erzählt habe, das ist Jesus. Und dieser Mensch wurde berührt, hat alles stehen und liegen gelassen. Und ich denke so, Mensch, die hatten Familie gehabt, die hatten Kinder gehabt. Wie ist das vonstatten gegangen damals? Weil das können wir so nicht genau lesen, dass ein Petrus erstmal nach Hause gegangen ist, hat gesagt, du Hannelore, ich habe da jemanden kennengelernt und der hat mich so berührt und ich werde dich jetzt mal verlassen, so nach dem Motto. Und da lesen wir nicht wirklich was drüber. Und das hatte ich mich immer so gefragt. Aber ich schätze mal, dass auch Gott dafür gesorgt hat. Er hat also den Jüngern diese Vision so tief ins Herz gelegt, dass sie nichts anderes mehr konnten, als alles stehen und liegen zu lassen und Jesus nachzufolgen. Und es gibt verschiedene Bilder, die bei Menschen unterschiedliche Reaktionen auslösen können. Bei den Jüngern waren es die Geschichten, war es das Zeugnis, war es vielleicht auch der Anblick Jesu, einfach diese Herrlichkeit, die ihn umgab, die die Jünger berührt hatten, die das Herz berührt hatten. Und bei dem einen ist vielleicht das Bild von hungernden Kindern, die mit Essen versorgt werden und Schutz in einem sicheren Umfeld finden. Vielleicht das Bild, was ihr Herz berührt. Oder das Bild von obdachlosen Menschen, die ein Dach über den Kopf bekommen. Oder das Bild auch von misshandelten Frauen, die einen sicheren Ort zum Leben finden. Oder das Bild sterbender Gemeinden, die Erneuerung erleben. Oder von Menschen, die fern waren von Gott und wieder zum Glauben finden, von Mitarbeitern in Gemeinden, die sich so einbringen können, dass ihr Leben dadurch Sinn, positive Veränderung und Bereicherung erfährt und. Und eine Vision löst letztendlich eine innere Reaktion aus, aus der man einfach nicht mehr ja, herauskommen kann, die man einfach nicht mehr ignorieren kann. Sie begeistert, sie steckt an, sie motiviert, sie sorgt dafür, auch in schwierigen Situationen immer wieder zu Gott zu gehen, zu Gott zu kommen und ihn um Kraft zu bitten und um Rat zu bitten. Und sie lässt es aber auch zu, ja, Dinge zu sehen, wie schon erwähnt, die auch übersinnlich sein können oder übernatürlich sein können. Wie Johannes, der sogar den zweiten, den dritten Himmel gesehen hatte, kann sich das nicht vorstellen. Es gibt also Wirkliches, Tieferes als das, was man ja mit menschlichen Augen sehen, mit menschlichen Ohren praktisch hören kann. Das sind Dinge, die wir sehen, die wir hören, schmecken oder riechen und berühren können. Diese Dinge, das sind halt, ja, das sind Tatsachen. Diese können wir aus Erfahrung oder auch aus Beobachtung beweisen. Das sind Tatsachen, so ist das, Punkt. Aber der Glaube, der ruft uns oft dazu aus, über dem Reich der Tatsachen zu leben. Denn Wahrheit besteht nicht nur aus Tatsachen. Denn Wahrheit ist alles, was Gott zu einem bestimmten Thema ja, gesagt hat. Und so lesen wir es zum Beispiel auch im Johannes 17, Vers 17. Denn wenn Gott gesagt hat, dass etwas eintreten wird, können wir sicher sein, dass es eintreten wird, trotz aller gegenteiligen Beweise. Nehmen wir nur mal Jesu Auferstehung. Es ist medizinisch so eigentlich nicht möglich, dass ein Mensch, der wirklich tot ist, der nach 3 Tagen praktisch wieder aufersteht. Ja, eine Vision, sie begeistert, sie soll anstecken, sie motiviert. Und Gott hat eine Vision über dein persönliches Leben, aber auch über diese Gemeinde hier in Ratzeburg. Und solange wir das nicht erkennen und dem nicht nachfolgen, werden wir versucht sein, die Dinge auf unsere eigene Weise ja, zu tun, wie zum Beispiel auch den Jüngern Jesu das erging. Ich nehme einmal das Bild, denn trotz der konsequenten Botschaft des Herrn fiel es den Jüngern einfach schwer, die Tatsache zu begreifen, dass die Einführung des Reiches Gottes ja, Leiden erfordern würde. Und als Jesus seinen bevorstehenden Tod auch erklärt, ihr kennt die Geschichte, da tadelte Petrus ihn für diese Behauptung. Ihr kennt die Geschichte aus Markus 8, 31 bis 33. Ich lese es einmal vor. Und Jesus fing an, die Jünger zu lehren. Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort mit Offenheit. Doch Petrus nahm ihn zur Seite und fing an, ihn zu tadeln. Jesus aber wandte sich um und sah seine Jünger und tadelte Petrus und sagte, geh weg, geh hinter mich, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Als das nochmal so gelesen hat, dachte ich so, Mann, Petrus, Petrus, da sagt Jesus, der Messias, wo ich Wunder gesehen habe, der sagt etwas und ich sage das Gegenteil und sage, ey, hier, komm, das geht so nicht, wie du das sagst, was du sagst. Und Petrus muss doch letztendlich schockiert gewesen sein, als Jesus abrupt den Spieß umdrehte und ihn letztendlich tadelte. Doch sollten wir uns immer daran erinnern, was letztendlich das Petrus-Motive, die waren rein gewesen. Seine Dummheit, nenne ich es jetzt mal, wurde letztendlich von seiner Liebe zu Jesus angetrieben. Weil er hatte so sehr Jesus geliebt, dass er vom Verstand, vom menschlichen Verstand, das gar nicht fassen konnte, was Jesus da sagt. Das kann Liebe für einen Menschen auch manchmal auslösen. Und so hatten wir es, oder so lesen wir es bei Petrus. Ja, wir müssen uns vergewissern, dass die Vision mit Gottes Absichten übereinstimmen. Und wenn Gegenströmungen drohen, die Vision in einen anderen, ich nenne es mal Kanal zu lenken, müssen wir daran arbeiten, sie in die richtige Richtung wieder zu lenken. Wir dürfen nicht zulassen, dass ja, eigennützige Interessen, unsere eigenen oder auch die anderen, die Zukunft ja, auch für die FECG hier in Ratzeburg verzerren und die Erfüllung von Gottes Absichten verhindern. Müssen wir wirklich dranbleiben, immer wieder prüfen, immer wieder reflektieren und damit zu Gott gehen. Ja, ich möchte noch einmal Apostelgeschichte 20:24 vorlesen. Da lesen wir: Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Es gibt andere Übersetzungen, da heißt es, ich erachte mein Leben für Dreck. Ich denke, boah, was ist das? Dreck. Damit ich meinen Lauf vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Was sagt Paulus da? Was lesen wir da? Meiner Ansicht nach sagt er Folgendes. In dem Augenblick, in dem ich von Gott meine Vision bekam, wurde die Erfüllung dieser Vision zur absoluten Priorität in meinem Leben. Alles, was ich mir selbst vorgenommen hatte, fiel dem Marschbefehl Gottes zum Opfer. Also wie die Jünger letztendlich, als sie Jesus kennengelernt hatten, alles stehen und liegen gelassen hat, so hat es auch Petrus letztendlich, hat es Paulus letztendlich auch gemacht, dass er ja, sein Persönliches beiseite getan hat und die Priorität Gottes an erster Stelle gesetzt hat. Wow, kann man dazu nur sagen. Und man kann das da wirklich sehen. Sie steckt an, diese Vision. Sie motiviert, sie setzt Prioritäten. Sie gibt aber auch mal Kraft. Ja, es ist ein großes, verantwortungsvolles Thema und muss letztendlich ernst genommen werden. Und wir hatten ja letztens den CBI-Gemeindecoach Steve Volland in der Gemeinde, der uns ja auch schon seit einigen Monaten begleitet. Und gerade im Hinblick auf dieses Training, auf dieses Gemeindecoaching, denke ich, dass wir ja in Zukunft noch einiges zu diesem Thema hören werden, weil man kann noch viel, viel tiefer in dieses Thema einsteigen. Aber ich möchte euch wirklich mitgeben, lasst uns das immer wieder mit ins Gebet nehmen, weil Vision geht nicht nur Gemeinde was an, sondern wie wir auch in den ganzen Geschichten vorher gehört haben, betrifft es letztendlich auch immer einen persönlich. Zu was ist man berufen, was zeigt Gott jedem persönlich im Gebet, im Wortlesen. Da gibt es verschiedene Arten und Formen, wo Gott wirklich zu uns, zu dir sprechen kann. Manchmal ist es beim Spazierengehen, manchmal beim Autofahren, manchmal im Schlaf durch Träume, manchmal aber auch wirklich bei der Arbeit, beim Sport, was auch immer, unter der Dusche, weil Gott ist da keine Grenze in dem Sinne gesetzt. Lasst uns das also immer wieder ins Gebet nehmen, dass Gott sich explizit bezüglich seiner Vision über dein Leben, aber auch über die Vision der FECG hier in Ratzeburg offenbart. Ja, die Predigt ist heute mal etwas kürzer, aber lasst uns jetzt einfach diese Zeit nutzen, in den Lobpreis einzusteigen, in den Lobpreis zu gehen. Lasst uns Gott die Ehre geben, dass Gott auch heute noch wirklich zu uns reden möchte. Er hat einen Plan für dein Leben, aber auch für die Gemeinde hier.